Da, wo die Tour durchkommt, sind alle Regeln außer Kraft gesetzt. Den Tag davor, den Tag selber, den Tag danach. Jetzt kommen die Hubschrauber. Und wenn du das Geräusch der Hubschrauber hörst, dann weißt du, jetzt wird's spannend. Man kann es nicht beschreiben, Gänsehaut. Ich verrate euch jetzt, was ich mache. Dann fahre ich zum nächsten Waschsalon. Kennst du von früher diese Jeans-Werbung 501? Der Typ kommt in den Waschsalon, zieht sich alles aus, schmeißt es in den Trockner.
Das warst du.
Das war ich.
Das war ich. Er ist schon ein bisschen älter, die Werbung.
Ob ihr es glaubt oder nicht, innerhalb von einer Stunde ist alles weg.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Was bin ich? Dum 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 dum. Das ist der Tour de France Song von Kraftwerk. Oder kennst du es eher mit dem? Oh.
Ja, ja, genau.
Ah, ah ja, super.
Das ist schon wieder unanständig.
Nein, ist nicht unanständig.
Nein, das aber für ja die Leute, die den Song nicht kennen.
Ja, hört ihn euch an.
Hört ihn euch an.
Ist ein Megasong. Tour de France von Kraftwerk. Übrigens gibt es auch das Gerücht, dass die Jungs von Kraftwerk, als sie noch in der Mitte ihrer Karriere waren, sagen wir mal so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, dass die sich bei Tourneen 100 Kilometer vor der Venue haben rausschmeißen lassen aus dem Tourbus.
Ach, das ist doch Promo-Scheiß.
Und sind dann mit dem Rennrad zur Venue gefahren.
Glaub ich
hinter
nicht.
Dem Bus.
Glaub ich
doch.
Nicht. Das waren alles Rennies?
Ja.
Das redest du nicht schön. Das Rede hättest du gerne.
Ralf Hütter auf jeden Fall.
Einer. Ich zerfetz hier deine Argumentation.
Ich recherchiere das. Ich habe zwei Biografien zu Hause. Ich guck das nach.
Bau dir deine Welt, wie sie dir gefällt.
Mache ich auch. Bikers Paradise Folge Nummer 4. Wir werfen einen großen Blick auf die große Schleife. Grand Bouquet. Die Tour de France, das größte Radrennen der Welt. Am 1. Juli geht es los und weil Urlaubssaison ist, sagen wir euch, wo ihr da am besten ein paar Etappen seht, wie ihr da vielleicht übernachten könnt. Du hast das ja schon öfter mal gemacht. Ich bin ganz gespannt, weil ich habe das immer mal vor, habe es aber noch nie gemacht.
Genau, und wir wollen gar nicht so viel fachsimpeln darüber, was ist jetzt, wie sieht die Strecke aus, was ist der schwierigste Teil, wer sind die Favoriten und so, sondern es geht tatsächlich darum, du als Zuschauer, wo kannst du ein Maximum an Erlebnis mit nach Hause nehmen, Augenblicke, die du nie wieder vergessen wirst.
Außerdem quatschen wir noch über Regenschutz. Wie absurd, denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich, weil seit Wochen hat es nicht geregnet, zumindest hier bei uns in Berlin, aber schlaue Menschen kaufen ja die Regenjacke, bevor es dann anfängt zu regnen. Nicht wahr?
Genau, riesiges Thema, lasst euch überraschen.
On the road.
So, die 110. Tour de France steht an. Seit 1903 gibt's die ja. Die Tour de France ist ja wahrscheinlich das Radrennen, was jedes Kind auf dieser Welt kennt. Wenn ein Kind ein Auto malt, malt es das rot wegen Ferrari. Und wenn es ein Rennradfahrer oder eine Rennradfahrerin malt, malt es gelb, weil Tour de France.
Gelbes Trikot, Siegertrikot.
Genau.
Ganz genau. Wenn wir über die Tour de France reden, bedeutet das 3400 Kilometer, 21 Etappen, 5 Gebirge und diesmal unerwartet kaum Zeitfahren. Und auch ganz neu, sie gehen gar nicht in den Norden. Also alles sehr kompakt.
Das ist fürs Urlaub machen sehr, sehr gut. Das größte Freilichtsportereignis der Welt live erleben. Und du hast das schon gemacht. Ich bin total neidisch.
Leute, Fans aus der ganzen Welt reisen zu diesem Event. Japaner, Australier, du triffst sie alle dort und wir erzählen euch jetzt, warum es so geil ist.
Also wie oft warst du bei der Tour?
3-mal.
Und bist du dann auch Teile selber gefahren und so?
Natürlich, dazu gehört immer, dass du dein Rad mitbringst und Teile der Strecke abfährst.
Also nicht nur rumstehen und anfeuern, sondern eben auch so ein bisschen mitmachen. Selber das erleben.
Ja. Nur mit dem Rad kommst du wirklich an die Orte, wo das Spektakel passiert. Und ich will einfach mal erzählen, worauf man achten sollte und wie das Ganze funktioniert.
Na komm, hau raus.
Du brauchst 3 bis 6 Tage Zeit und erlebst das verrückteste Fahrradspektakel der Welt und zwar am besten in den Alpen.
Also in Woche Nummer 3 der diesjährigen Tour.
Ganz genau. Woche Nummer 3 in den Alpen ist oft verbunden mit dem Nationalfeiertag der Franzosen. Das ist der 14. Juli. Und auch diesmal liegt der erste Anstieg. Der erste Anstieg geht nämlich auf den Colombier auf den 14. Juli. Und ich kann euch schon so viel verraten, da wird die Hölle losbrechen. Denn Frankreich wartet seit ungefähr 15 Jahren oder 20 Jahren, ja, dass mal ein Franzose am Nationalfeiertag die Etappe gewinnt.
Und generell warten die auch auf einen französischen Toursieger schon seit einer ganzen Weile.
So, was erwartet uns in den Alpen? Wir haben drei Gipfel hors Kategorie.
Kategorie ist die höchste Kategorie. Oder du hast mir vorhin gesagt, dass es ja außerhalb jeder Kategorie ist.
Or heißt außerhalb, genau. Das sind krasse Anstiege. Das sind Anstiege, die gehen in der Regel 1000 bis 2000 Meter Höhenmeter hoch. Da haben wir dieses Jahr drei Stück in den Alpen. Einmal den Colombier, den Joux de Plan und den Col de la Loze. Was auch noch bemerkenswert ist, zwei von diesen Anstiegen sind Bergankünfte. Das bedeutet, da ist die Etappe zu Ende. Das hat nochmal eine ganz andere Bedeutung. Die Fahrer, die ganzen Teams sind oben auf dem Berg. Da ist nochmal extrem viel mehr los. Was habe ich gemacht, wenn ich bei der Tour war?
Du hast ja die Bergetappen rausgesucht, weil in einer flachen rasen sie mit 50 km/h an dir vorbei und der Spektakel ist innerhalb von 10 Sekunden
ganz
vorüber,
genau.
Ne? Und am Berg, da fahren die dann langsam hoch oder langsamer.
Naja, es gibt immer, natürlich sind die ersten schnell unterwegs, aber wenn du an den richtigen Punkten stehst, wo die krassen Steigungen sind, dann sind die Typen irgendwann am Ende des Tages auch nicht mehr so schnell. Und hinten raus kommt natürlich noch das ganze Gruppetto, also die Sprinter und so, die nur darauf achten, dass sie in der Zeitwertung bleiben. Und die gucken gar nicht mehr, die drücken gar nicht mehr auf die Tube, sondern gucken, dass sie einfach irgendwie halbwegs heil nach Hause kommen. Ich habe es immer so gemacht, ich habe mir so die 30 bis 50 letzten Kilometer der Etappe rausgesucht, habe mein Auto irgendwann, du brauchst leider ein Auto, um so ein bisschen flexibel zu sein, mein Auto irgendwann irgendwo geparkt. Du fährst hoch und fährst dann am Ende natürlich wieder zurück. Diesmal gibt es einen riesigen Vorteil in den Alpen. Es liegt alles unglaublich eng zusammen. Man muss sich das so vorstellen, südlich von Genf. Da gibt's so eine Stadt, bildet ungefähr den Mittelpunkt dieses Mal, das ist Annecy. Und wenn man so einen Kreis zieht um Annecy, dann finden in diesem Radius dieses Jahr ungefähr 5-6 Etappen statt.
Es ist ja perfekt, um dort Urlaub zu machen und dann von diesem Ort mit dem Fahrrad vielleicht irgendwo hinzufahren oder wie du dann das gesagt hast, mit dem Auto ein paar Strecken zu machen. Hat die Tourdirektion sich das so gedacht? Wahrscheinlich eher nicht.
Die denken immer nur ans Fernsehen. Die denken gar nicht an die Leute, die an der Straße stehen.
Ja, das stimmt. Action. Action muss her.
So, und jetzt Action, der Ablauf. Ich beschreibe mal so einen Tag, wie der vor sich geht.
Der kommt.
Bei der Tour de France. Als erstes muss man wissen, die Fans mit den Wohnmobilen kommen 3 bis 5 Tage schon im Voraus, um in den Serpentinen zu parken und sich die besten Plätze zu sichern. Die Radfahrer kommen am Tag selber. Und das hat auch einen Grund, denn das wissen sehr viele nicht. Bis 2 Stunden, bevor die Profis kommen, bleibt die Straße offen für Radfahrer. Und das ist irre. Das heißt, die Fans sind schon da und du als Radfahrer kannst durchfahren. Und das bedeutet, die warten da schon so lange, dass was passiert. Und da kommt jetzt ein Radfahrer vorbei und da entsteht so ein Automatismus bei denen. Und wirklich, ich bin schon so durch Holländer Kurven in so einen Tunnel reingefahren. Und du denkst, diese ganze Traube frisst dich auf, verschlingt dich und spuckt dich dann irgendwie 50 Meter weiter wieder auf. Es ist irre. Du fliegst quasi mit einem Puls von 180 den Berg hoch, obwohl du schon völlig im Arsch bist.
Sag mal, mit welchem Fahrrad bist denn du dann da vor 10 Jahren hochgefahren? Mit deinem Faltfahrrad, mit dem Brompton?
Nee, das habe ich tatsächlich mit meiner Frau gemacht. Und da waren wir in den Pyrenäen. Da hatten wir das Tandem dabei.
Und Rennrad-Tandem aus Carbon.
Ich meine, wenn du da mit einem Tandem auftauchst, ist nochmal extremer. Das sehen die ja kaum da. Die haben uns so gefeiert und ich kannte das ja schon. Und meine Frau guckte sich immer so an und sagte so, was ist denn hier los? Was wollen die? Wieso schreien die alle so? Du wirst ja auch dann so geschoben so ein bisschen und so. Ne?
Ja.
Irre. Da waren wir übrigens, einer meiner Lieblingsberge, der Col de Tourmalet in den Pyrenäen. 2100 Meter, 17 Kilometer bis zum Gipfel. Fantastisch.
Wie ist denn das mit einem Rennrad-Tandem, so einen 17 Kilometer langen Berg hochzufahren?
Anstrengend.
Ja, okay, noch ein bisschen mehr jetzt. Sehr anstrengend.
Alle Bergetappen, die Gipfel haben, auch Kategorie, sind extrem anstrengend. Ich meine, wir reden hier über 1000 bis 2000 Höhenmeter, die du einfach mal auf 10 bis 20 Kilometern bewältigen musst. Das ist hart. Die wollten uns übrigens damals nicht bis zum Gipfel lassen, weil die der Meinung waren, da wären schon zu viele Leute. Da haben wir das Tandem auf Schleichwegen hinter so einer Polizeiabsperrung vorbeigeschoben durch das Gelände und sind dann dahinter der Absperrung wieder aufs Rad gestiegen.
Und ihr seid nicht erwischt worden?
Wir sind nicht erwischt worden. Angenommen, du hast es jetzt geschafft, auf den Gipfel zu kommen.
Ja.
Dann passiert ja da erstmal noch nichts, weil die Profis kommen noch. Jetzt wird die Straße gesperrt und was passiert jetzt? Jetzt kommt die Werbekarawane.
Das wollte ich nämlich schon fragen. Das ist doch das eigentlich auch voll das wahnsinnige Erlebnis. Die Werbekarawane, die vor der Tour da lang fährt und was schmeißen die da alles?
Naja, alles, was hier so auf dem Tisch steht, irgendwie. Das T-Shirt, was du anhast.
Trinkflaschen.
Ihr müsst euch vorstellen, da schlingelt sich diese Serpentine. Das sind spezielle Mobile. Die sind wirklich so umgebaut, dass die diese engen Straßen hochkommen. Und da sitzen dann immer 2, 3 Leute drauf. Die sind angeschnallt und haben so Körbe mit Gimmicks. Und die Kids rasten völlig aus natürlich, weil die schmeißen Süßigkeiten, dann kommt ein fahrender Camembert, dann kommen rollende Lutscher. Und das ist genau der Punkt, wo du die Chance hast von dem Hauptsponsor. Carrefour ist das nämlich, glaube ich, immer noch. Die verteilen diese Bergtrikots, die weißen Trikots mit den roten Punkten. Und es geht immer darum, mit so einem Ding nach Hause zu kommen.
Gelbe Trikots werfen die nicht?
Nee, gelbe Trikots, vielleicht so ein T-Shirt mal so ein gelbes, aber gelbe Trikots werfen sie nicht. So, jetzt hast du dein Bergtrikot, jetzt kommen die Hubschrauber. Und wenn du das Geräusch der Hubschrauber hörst, dann weißt du, jetzt wird's spannend.
Das fliegende Auge der Tour. 1000 mm Fokus, 360 Grad schwenkbar, 42-facher Zoom, entwickelt für Spionageflüge des CIA, jagt jetzt Fahrradfahrer.
Da oben sucht man sich dann bei irgendeinem Wohnwagen eine Glotze. Die meisten haben eine Glotze dabei. Irgendwie müssen ja die Zeit totschlagen. Und da kannst du dann genau sehen, wo die Fahrer sind. Und dann kommen die Hubschrauber immer näher. Es ist irre. Das ist so Drama pur. Ne? So eine, man kann es nicht beschreiben. Gänsehaut. Dann rasten alle völlig aus. Davor probiert die Polizei noch irgendwie die Leute, die Meute in Schach zu halten. Das Gute ist halt, das dauert ein bisschen länger als in der Flachetappe. Was man aber sagen muss, Leute, passt auf, wenn es eine Bergankunft ist, ist es nicht so entspannt, wie als wenn die Jungs weiterfahren ins Tal zum Beispiel, weil bei einer Bergankunft ist alles oben gesperrt für Zuschauer. Und auch der letzte Teil der Strecke mit Gittern, das heißt, du kommst gar nicht mehr so nah ran an das Geschehen. Wenn die Etappe noch ein paar Kilometer weitergeht, dann stehst du auf der Straße, kannst die Jungs quasi berühren.
Aber das sollte man nicht machen.
Nee, bitte nicht. Bitte respektiert die Privatsphäre der Profis. Da sind schon so schlimme Unfälle passiert.
Ich kann mich an hier Team Telekom-Zeit noch erinnern. Giuseppe Guarini, der ist auf dem Weg zum Etappenziel berghoch. Ja, er Bergspezialist und ist ausgerissen, führt mit irgendwie ein paar Sekunden Vorsprung. Auf einmal geht irgendein Typ auf die Straße, holt seine Kamera, drückt den Auslöser und geht aber dann nicht so schnell wieder zurück. Also ist noch alles gut gegangen, aber das ist nur so eines dieser Beispiele, wo man sich so komplett an den Kopf fasst.
Das Einzige, was ich noch okay finde, man kann den Profis mal so eine Zeitung reichen am Gipfel. Die stecken sie sich nämlich gerne vorne ins Trikot rein für die Abfahrt, so als Windschutz.
Ja,
so.
Und das ist ganz angenehm.
Und da entscheiden die Leute selber, ob sie das wollen oder nicht, aber immer mit genügend Distanz. Die Jungs sind durchgekommen. Ob ihr es glaubt oder nicht, innerhalb von einer Stunde ist alles weg. Alles.
Stark.
Fazit. Wenn ihr sowieso in der Gegend seid, allerdings braucht ihr eine bestimmte Grundfitness, sonst quält ihr euch nur. Also ein paar Höhenmeter in den Beinen. Ihr habt ein paar Tage Zeit und ihr wollt das Sporterlebnis eures Lebens, wunderschöne Natur noch dazu haben. fahrt in die Alpen, guckt es euch an, packt das Fahrrad ein. Glaubt mir, ihr werdet es niemals vergessen.
Und wenn ihr nur Zeit habt für vielleicht eine Etappe, dann ist die vorletzte, vielleicht die Empfehlung, der 22. Juli. Da ist nämlich nur ein Steinwurf von der deutschen Grenze, vom Rhein entfernt. Le Markstein ist das Etappenziel und das ist so 80 Kilometer von Freiburg entfernt. Von daher, da kann man auch schon mal mit dem Fahrrad rüberfahren. Ne?
Und man muss auch dazu sagen, wenn sich die Tour nicht in den Alpen entscheidet, entscheidet sie sich an diesem Tag. Und das ist auch sehr ungewöhnlich, dass so weit hinten, kurz vorm Ende, ist ein Tag vorm Ende, glaube ich,
ja, genau,
noch Berge drin sind. Also krass.
Eine Frage habe ich da aber noch. Wo hast du übernachtet? Ich stelle mir das immer so vor, dass wenn eine Tour de France die Route veröffentlicht, dass dann sofort alles ausgebucht ist. Also gerade da, wo die Berge sind und die Bergankünfte sind. Ich glaube, Zelten macht doch da am meisten Sinn. Oder wie hast du das gemacht?
Ich hatte immer ein Zelt dabei. Zelten macht einen am meisten Sinn, weil da, wo die Tour durchkommt, sind alle Regeln außer Kraft gesetzt. Den Tag davor, den Tag selber, den Tag danach. Du kannst ein Zelt aufbauen, wo du willst. Es interessiert keinen Menschen. Die Hotels sind extrem teuer. Alle wollen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, aber du hast die maximale Flexibilität. Oder du pennst halt im Auto. Ne? Geht auch. Aber ein Auto sollte man schon machen. Es gibt natürlich auch Typen, die machen alles mit dem Rad, aber die Kombination Autofahrrad ist perfekt.
Es gibt auch so ein paar kleine Leseempfehlungen jetzt von uns beiden. Zum einen, jedes Rennradmagazin hat jetzt gerade eine Tour de France-Ausgabe. Da stehen so die wichtigsten Sachen drin, wenn man sich da vorher ein bisschen belesen will. Es gibt auch das offizielle Tour de France-Programm, kostet mittlerweile 14 Euro. Ich kaufe mir das jedes Jahr, deshalb war ich sehr verwundert, als ich mir das heute gekauft habe, dass es ein bisschen teurer geworden ist. Da sind 200 Seiten, da steht alles über die aktuelle Tour drin. Und vor allem, das finde ich immer sehr wichtig, eine Marschtabelle.
Ja.
Da steht dann immer bei jeder Etappe, was so die Durchschnittsgeschwindigkeit sein könnte. So zum Beispiel hier Etappe 21, also Durchschnittsgeschwindigkeit 37 km/h, 39 km/h oder 41 km/h. Und dann weiß man so ungefähr, an welchem Punkt sind sie wann. Also welcher Berg wird dann passiert. Dann hat man so ein Zeitfenster, weiß man ungefähr Bescheid. Trifft sich nämlich sehr gut, wenn man auf Arbeit Feierabend macht, nach Hause fahren will. So, gucke ich mir das jetzt noch schnell auf Arbeit an oder vielleicht auch lieber zu Hause?
Daran orientiere ich mich auch immer sehr gerne. Ansonsten im aktuellen Heft des Magazins Roadbike, die haben das zusammengefasst auf 10 Seiten. Dann hat man nicht gleich ein ganzes Buch und da werden die Strecken beschrieben und auch die Favoriten. Das ist so die schnelle Variante. Ansonsten werden natürlich alle Etappen bei ARD und bei Eurosport übertragen.
Mittlerweile gibt es dann auch den GCN Plus Player. Da gibt es dann ja für das mobile Endgerät, also fürs Smartphone oder fürs Tablet, da kann man dann gucken. Oder eben auf Arbeit. Schön im Hintergrund. Ich mache das sehr gerne auf Arbeit. Lass das im Hintergrund laufen. Hör mir nur den deutschen Kommentar an. Bliblablub. Finde ich immer sehr gut. Und dann kriegt man irgendwie alles mit. Ich schaffe meine Arbeit dabei. Das macht total viel Spaß. Also funktioniert natürlich nur bei einem Bürojob.
Ich wusste gar nicht, dass du so einen Bürojob hast.
Ja, nun. Ja, beim Radio arbeiten bedeutet dann eben auch mal Bürojob.
Okay, so einer bist du.
Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von dem Moderatorenteam von Eurosport. Carsten Miegels ist da so federführend. Jean-Claude Leclerc hat da auch viele Jahre mitgemacht. Ich finde das Wahnsinn, was die für Geschichten erzählen. Mittlerweile haben sie ganz viele Profis so mit sich rangezogen, oder Ex-Profis vielmehr, die mittlerweile auch sehr gut kommentieren können. Jens Vogt ist da bei Eurosport mit dabei, Rolf Aldag, alte Ex-Profis und Carsten Miegels. Der hat auch vergangenes Jahr oder vor 2 Jahren ein schönes Buch rausgebracht. Das heißt, zum Teufel mit der Flamme Rouge, also mit dem Teufelslappen. Der zeigt ja immer so den letzten Kilometer an. Ne? Da ist über der Straße ein großer Bogen. Da hängt dann eine kleine Eins und eben so ein roter Lappen. Das ist die Flamme Rouge. Und da sind ganz viele Geschichten drin über die vergangenen Jahrzehnte, die er schon bei der Tour de France erlebt hat. Und das ist ein tolles Buch.
Übrigens, wer Lust hat, mal so ein paar Eindrücke zu bekommen, was ich erlebt habe, wirklich auf einer Etappe. Wir werden bei Insta ein paar Bilder posten aus meinem letzten Besuch.
Also mit Tandem.
Mit Tandem.
Ohne Faltrad.
Ohne Faltrad.
Muss man mal dazu sagen. Und dann gibt's ja dieses Jahr für die Tour de France auch noch eine kleine Neuerung. Am 8. Juni ist bei Netflix eine Dokumentationsserie rausgekommen. Heißt auf Englisch Unchained, auf Deutsch im Hauptfeld ist die gleiche Produktionsfirma, die Drive to Survive gemacht haben, also diese Formel-1-Serie. Und ja, da wird die Tour des vergangenen Jahres abgebildet. Mit Hintergründen, Teams werden beleuchtet, auch das deutsche Team Bora Hansgrohe ist mit dabei. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt, das ist ziemlich cool, macht Spaß.
So, ich denke mal, jetzt haben wir alle richtig heiß gemacht, oder? Also ich meine, wenn man uns anguckt hier im Studio, wir sind auf jeden Fall schon, wir sind bereit.
Wir sind bereit für die Tour de France 2023.
Yes!
Material Test.
Wetterlage kompliziert. Es scheint irgendwie nur die Sonne. Es ist ja auch nett, aber die ganzen Pflanzen, ja, die freuen sich überhaupt nicht. Aber wenn es dann mal anfängt zu regnen, gibt es ein paar Utensilien, die man beim Fahrradfahren unbedingt dabei haben muss. Das ist zum einen die Regenjacke. Es gibt Füßlinge, also so eine Stulpen, die man sich drüber ziehen kann. Das ist auch für das Fahrradfahren in der Stadt sehr, sehr gut. Schutzbleche ist sowieso immer eine ganz gute Idee, wenn es regnet, außer am Rennrad. Da darf kein Schutzblech dran, außer wenn es vielleicht das Winterrad ist. Da bin ich Purist.
Das ist so, ich muss dazu sagen, ich hasse es, nass zu werden. Und am meisten, wenn ich hinten am Popo nass werde. Das ist für mich mein Albtraum.
Hast du schon mal einen Ass-Saver ausprobiert?
Natürlich habe ich Ass-Saver ausprobiert.
Ja, das ist ein ganz kleines Minischutzblech, das man sich unter den Sattel schiebt und was dann eben naja, so ein bisschen den Hintern schon noch trocken hält. Oder länger trocken hält, sagen wir es so. Hast du eine Regenhose?
Ich habe früher lange Regenhosen getragen, habe ich jetzt mittlerweile komplett abgewählt, weil ich immer da drunter so viel geschwitzt habe, dass ich eigentlich genauso nass war wie durch den Regen. Und benutze jetzt, wenn ich mal Touren mache oder so, so eine Dreiviertelhose, dass da ein bisschen Luft dran kommt.
Aber reden wir gerade übers Rennradfahren oder übers in der Stadt fahren?
Wir reden gerade über Radreisen.
Ah, über Radreisen ist ja nochmal was anderes. Hallöchen. Danke, dass du mich mit ins Boot holst. Okay, bei Radreisen, ja, da brauchst du auf jeden Fall eine Regenjacke, oder?
Bei Radreisen brauchst du eine Regenjacke, wobei ich immer unterscheide. Mittlerweile fahre ich Richtung Norden. Kann es da kälter werden? Kann es da mehr regnen? Oder fahre ich Richtung Süden? Wenn es Richtung Süden geht, dann packe ich gar nicht so viel Regenzeug ein, weil ich die Erfahrung gemacht habe, da kommt mal so eine Husche und das Zeug trocknet auch mal schnell wieder beim Weiterfahren.
Ja, also wenn es wirklich nur eine kleine Husche ist, da krame ich auch nicht extra die Regenjacke raus. Also dann kurz nass werden und dann der Fahrtwind und die Sonne trocknet das dann wieder. Aber ja, wenn du im Norden Europas irgendwo Fahrrad fährst, wenn du da nass wirst, und demzufolge kalt wirst durch Verdunstungskälte, dann hast du verloren.
Dann hast du wirklich verloren. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Es kühlt den Körper so aus. Das ist teilweise, je nachdem, wo du bist, grenzwertig. Absolut. Und dazu braucht man natürlich dann richtig gute Regenkleidung. Hast du sowas?
Also in der Stadt, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, da habe ich einen Regenponcho.
Du hast einen Regen? Nein.
Ja, doch,
du hast einen Regenponcho?
Ja,
ich bin der Poncho-Mann.
Ja, ich weiß, du bist der Poncho-Mann und dein Poncho ist auch tausendmal geiler als meiner. Aber
soll ich dir einen Poncho besorgen, so einen wie ich habe? Willst du so einen haben?
Klar, warum nicht? Also meiner ist sowieso bald irgendwann durch. Und dazu benutze ich dann immer so kleine Stulpen für die Füße.
Ne? Nicht dein Ernst?
Ja, doch. Das geht so bis zum Schienbein und dann habe ich ungefähr so 30 Zentimeter am Bein, die nass werden.
Genau.
Und das ist total in Ordnung. Also ich würde mir auch niemals eine Regenhose kaufen. Und auf dem Rennrad ist es so, dass ich ja zwei verschiedene Regenjacken habe. Ich habe eine Regenjacke von unserem Fahrerteam, Flux RC. Und die ist auch richtig gut. Die ist ein bisschen atmungsaktiver. Also es macht auch Spaß, die einfach als Windjacke zum Beispiel zu benutzen. Meine Teamjacke ist von der Firma Royal Bikewear. Da wird dann der Teamname drauf gedruckt und so weiter und so fort. Aber da kann man, ich glaube, auch als normalsterblicher Mensch bestellen.
Das ist doch fies schon wieder, ey. Das ist, ey, ich hatte eine Teamjacke, weißt du so.
So sollte das gar nicht drüber kommen. Aber die ist schon cool, die macht echt Spaß. Da kann man auch unter den Achseln Reißverschlüsse aufmachen, um sich besser zu belüften. Das finde ich mega gut. Und dann habe ich noch eine Regenjacke, die ist ja, so mehr Plastik-Sack-mäßig. Die ist gut, um sie einfach mitzunehmen. Die hat ein kleines Packmaß, die stecke ich mir hinten in die Trikottasche rein. Das ist so eine kleine Übergangslösung, wenn mal eine Husche kommt.
So, jetzt reden wir mal über Kohle, ne? Die Hightech-Jacke. Wo liegt die preislich?
Die Hightech-Jacke ist dann höchstwahrscheinlich von fast jedem Hersteller, der nicht selber ein Material entwickelt hat. Gore-Tex, Shake Dry. Das ist so ein Material, gibt es von fast jeder Firma, die das dann verbauen. Und da kostet eine Jacke so um die 300 Euro.
Aber lohnt sich das?
Ich habe so eine noch nie angehabt. Aber ich glaube, wenn du so richtig sportiv und profimäßig unterwegs sein möchtest und das nötige Kleingeld hast.
Ich meine, ich glaube, dass diese ganz teuren Jacken, die haben einfach ganz viele sehr, sehr gute Details, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt, die sich dann aber wirklich in der Situation bemerkbar machen.
Ja, und vor allem ist es ja so, dass diese Materialien sehr viel Wissenschaft mit einfließt. Ne? Das darf ja von außen nicht durchsiffen durch den Regen, aber muss trotzdem atmungsaktiv sein. Und da eine vernünftige Balance zu finden, ist halt total schwierig. Und da ist dieser Shake-Dry-Stoff wohl irgendwie ja das Maß aller Dinge. Andere Hersteller bauen das natürlich auch nach oder bauen das in einer anderen Art und Weise. Der Preis, ob der gerechtfertigt ist, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich es nie ausprobiert habe, aber ich würde es gerne mal machen.
Und diese Billig-Varianten?
Was meinst du jetzt mit billig? Ist 150 Euro schon billig?
Nee.
Nee, das ist so dieses gesunde Mittelmaß, ne? So zwischen 80 und 150 Euro kann man auch sehr, sehr glücklich werden mit Regenjacken. Da muss man gar nicht 300 Euro ausgeben. Aber du meinst dann billig so 30, 40, 50
Euro? 30, ja, genau sowas.
Ich finde, das macht immer keinen Spaß.
Ich glaube, da schwitzt du auch sehr, sehr viel.
Ja, genau, und ganz dann schnell. Bist du von außen und von innen nass, dann brauchst du die Jacke erst gar nicht anziehen.
Was ich übrigens auch schon ausprobiert habe, aus der Not heraus, ist die Version blauer Müllsack. Ich habe eigentlich bei Touren immer gerne blaue Müllsäcke dabei. Die sind gut für alles Mögliche. Entweder ist es mal eine Zeltunterlage und im schlimmsten Fall, wenn alle deine Klamotten schon nass sind, ist es der Regenschutz.
Oben Loch?
Ja, fertig, aus dem Haus. Ich meine, ich schwitze zwar auch, bleibst aber trocken. So, ich rede hier über Notlösung.
Ja, das ist eine Notlösung.
Jetzt sag mir mal, wenn du auf Tour bist und du bist im Dauerregen, 3 Tage. Was machst du?
Ich weiß es nicht. Also ich habe diese Situation noch nicht gehabt, dass ich mehrere Tage lang im Regen fahren musste. Das hatte ich wirklich noch nie. Ich glaube, ich würde verzweifeln und mir ein Hotelzimmer suchen.
Ich verrate euch jetzt, was ich mache. Variante 1, du bist im Dauerregen irgendwie, 8 Stunden. Dann fahre ich zum nächsten Waschsalon. Kennst du von früher diese Jeans-Werbung 501? Der Typ kommt in den Waschsalon, zieht sich alles aus, schmeißt es in den Trockner.
Das warst du.
Das war ich.
Das war ich. Er ist schon ein bisschen älter, die Werbung, ne?
Ganzen Klamotten in Trockner, gehst noch, haben wir in den USA gemacht, gehst noch ein Burgeressen nebenan, irgendwie kurz bekleidet, wenn du zurückkommst, sind alle schön trocken. Und Variante Nummer 2, wirklich Hotelzimmer, da kenne ich auch gar nichts. Wenn du so nass bist, und dann habe ich immer so diese Vision, ich muss jetzt mit diesen Klamotten ins Zelt, die Sachen werden nicht trocken und vor allen Dingen das Schlimmste, du musst in diese Klamotten am nächsten Morgen wieder rein. Hölle.
Das ist richtig ekelhaft.
Wobei, wenn man mal in so eine Husche kommst und du bist klamm, ne? Mhm. Und die Sachen werden im Zelt nicht trocken. Ich finde, das ist auch kein Problem. Dann ziehst du diese bisschen feuchten Sachen morgens an und die trocknen wirklich am Körper. Also hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Wirklich nach einer halben Stunde hast du eigentlich die Feuchtigkeit weg.
Ich habe die Erfahrung gemacht, nasse Füße. Das war vergangenes Jahr, da sind wir von Magdeburg mit den Rennrädern zum Gardasee gefahren. Also von Magdeburg zum Gardasee gefahren und am Brenner hat es geschifft. Und das war aber nicht schlimm. Es war warm und war alles total in Ordnung. Und am Ende des Tages, mir haben die Fußsohlen gebrannt, weil ich nicht einmal meine Socken gewechselt habe.
Wie immer.
Nein, die waren nass und ich hätte mir die trockenen einfach mal anziehen sollen und die Schuhe hätte trocknen sollen. Das habe ich nicht gemacht. Und am Ende des Tages haben mir die Sohlen gebrannt. Ich dachte, die Haut und das Fleisch von meiner Fußsohle
jetzt reicht
geht mir da ab. Es war schrecklich. Ich bin dann wie auf rohen Eiern dann zugegangen. Oh.
Ich meine, ich benutze ja diese Radschuhe überhaupt nicht mehr, diese Überschuhe, weil ich immer mit Klickis fahre, also mit Klickpedalen. Und wer mit Klickpedalen fährt, weiß, deine Füße werden immer nass, weil die Schuhe sind ja durch die Klickpedalen unten offen. Die haben so, da kommt immer Regen rein.
Da sind ja auch Belüftungslöcher drin. Aber es gibt auch so Stulpen, die komplett abgeriegelt sind. Da kommt dann kein Tropfen durch. Ein kleiner Tropfen vielleicht.
Aber jetzt muss ich unbedingt nochmal zurückkommen auf das Thema, also Regen in der Stadt und vor allen Dingen auch zu dem Thema Regen und Pendler. Und was mir da aufgefallen ist, ist wirklich, dass in den letzten Jahren viele Hersteller angefangen haben, wirklich modische Regenkollektion auf den Markt zu bringen. Und da sind wirklich Teile dabei, die machen extrem Spaß. Ein gutes Beispiel dafür ist die Firma Agur aus den Niederlanden. Die haben eine City-Kollektion. Die Klamotten sind wirklich geil. Ich meine, sie kosten auch wieder Geld, aber da gibt es zum Beispiel diesen, die nennen das City Slicker. Das ist so ein City Slicker. Der ist geil, oder?
Das super, es gibt doch einen Film irgendwo aus den 90ern oder 80ern, der so heißt.
Ist ein ganz langer Mantel mit Kapuze und den kannst du an der Seite aufziehen mit einem Reißverschluss und dann hast du die Beinfreiheit zum Treten und der ist beige und wenn du das aufziehst, erscheint da so ein orangenes, eingenähtes Teil. Ist schon geil. Kostet allerdings auch 280 Tacken. Ja, aber das Ganze läuft jetzt unter dieser Rubrik Cycle Chic. Und das machen ganz viele, weil die ganzen Pendler, die müssen ja, wenn die im Büro vom Rad steigen, halbwegs vernünftig aussehen. Mhm. Und dann wollen die natürlich auch Klamotten haben, zum einen, die funktionieren und zum anderen, wo die noch dem Chef mit unter die Augen treten können. Ne? Cycle Chic ist übrigens auch noch, das wird auch noch mal ein Thema bei uns.
Ja, was ist jetzt das große Fazit? Ne? Also achtet bei Regenjacken, sind wir mal bei Regenjacken, auf Regenschutz. Das steht meistens in der Beschreibung mit da drauf, welche Wassersäule der Stoff abhält. Gutes Innenklima, das ist auf jeden Fall auch wichtig, weil bis du von außen hast und von innen hast, macht es einfach überhaupt keinen Spaß. Kleines Packmaß ist auch immer sehr wichtig, gerade wenn man Rennrad fährt oder Radreisen macht, damit es eben nicht so viel Platz wegnimmt. Sichtbarkeit ist eigentlich auch wichtig. Es gibt Jacken, die haben kleine Reflektoren dran, kennen wir alle. Aber es gibt auch Jacken, da ist die gesamte Jacke der Reflektor. Und sowas ist auch richtig geil. Habe ich zum Beispiel eine Jacke von Bieler, also das ist meine zweite Regenjacke. Und wenn da so ein ganz bisschen Restlicht von einem Scheinwerfer drauf fällt, dann leuchtest du wie die Sonne. Das ist absolut toll. Preislich, ja, es gibt die teuren Jacken, die haben wir beide noch nicht ausprobiert mit diesem Shake-Dry-Stoff von Gore-Tex. Kosten so Richtung 300 Euro, aber die Jacken zwischen 70 und bis 150 Euro, sagen wir mal,
passt.
Da ist schon sehr viel guter Stoff damit dabei.
Und Poncho.
Wir sind beide Poncho-Fans und wissen es erst jetzt.
Leute, keine Angst vor Regen. Irgendwie schafft man das immer, da durchzukommen. Und nach dem Regen kommt die Sonne.
Meistens. Folge 4 ist damit auch schon wieder leider vorbei. Für euch bleibt es weiter zu sagen, dass es diesen tollen Podcast gibt. Bikers Paradise, drückt die Glocke, macht ein Herzchen, 5 Sterne Deluxe und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Also sagt es euren Freunden, Freundinnen weiter. In der nächsten Folge, Folge Nummer 5, da geht es dann wirklich mal um den Schwarzwald, so wie wir es eigentlich für diese Folge angekündigt hatten.
Aber aus gegebenem Anlass haben wir oder wollten wir der Tour de France einfach mehr Platz geben und deswegen haben wir das jetzt um eine Folge verschoben.
Genau, Schwarzwald also in Folge Nummer 5. Außerdem quatschen wir über den Mythos Drehmomentschlüssel. Du sagst, nee, brauche ich nicht und ich sag so, ja, ist doch schon ganz gut.
Ja, so ein Drehmomentschlüssel. Mal sehen, was da rauskommt.
Weil nach Fest kommt ab.
Und heißer Scheiß, Baptiste hat sich bei uns gemeldet.
Wer ist Baptiste, fragt ihr euch jetzt. Wir haben ja in der dritten Folge erzählt, dass wir einen Hybriden aus uns gefunden haben.
Ja,
ich habe den gefunden. Ein Rock'n'Roll-Typi mit Beatles-Socken, der Brompton fährt.
Genau.
Und er hat sich bei uns gemeldet, zufälligerweise diesen Podcast gehört, wie absurd das auch ist, ne? Das ist ein geiler Zufall. Und den laden wir bei uns hier ins Studio.
Der kommt und ich finde das, der hat sich wirklich bei uns gemeldet und hat so geschrieben, ja, das bin ich. Das, über den ihr da redet.
Aber wie geil ist das, ne? Du hörst irgendeinen Podcast und auf einmal reden die beiden Typen über dich.
Wahnsinn. Ich freue mich tierisch.
So, macht's gut.
Jo, bis zum nächsten Mal. Tour de France.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.